Hallo und herzlich willkommen. Die Marketing Masterminds Folge Nummer 21 in der vierten Staffel. Wir unterhalten uns heute darüber, warum Online-Marketing oder Marketing in allgemein vielleicht nicht so gut funktioniert und welche Fehler man dabei machen kann. Dazu mehr nach dem Intro. Und noch einmal ein herzliches Willkommen an alle da draußen. Wir sprechen heute über das Thema Fehler, Scheitern im Online-Marketing, was es da für Gründe gibt. Das mache ich natürlich nicht alleine, habe ich auch noch nie hier alleine gemacht. Bei mir ist nämlich der liebe Andreas Pfeiffer. Andreas Pfeiffer ist Heldenhelfer und hilft Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen. Er ist Inhaber der Marketingberatung Die Heldenhelfer und unter der gleichen URL, nämlich dieheldenhelfer.de, findet ihr ihn. Hallo Andreas.
Hallo Stefan, guten Morgen.
Oh, was für ein spannendes Thema wir da haben. Ja.
Magst du aber erst, bevor wir die gleich den ersten Fehler in den Podcast einbauen, auch kurz was zu dir sagen?
Das mache ich sehr gerne. Stefan Ponitz, das wisst ihr wahrscheinlich. Ich bin Berater und Experte für digitales Marketing und Vertriebsstrategien sowie Coach und Trainer für den Einsatz von KI im Online-Marketing und ihr findet mich unter focus-ecommerce.de.
Genau. Auf den lieben Norbert müssen wir heute leider mal wieder verzichten. Er schlaut gerade mal wieder die Menschheit auf und ist in Sachen Marketing und Vertrieb in den deutschen Landen unterwegs.
Genauso ist es. Und wenn ihr aber was von Norbert möchtet, dann findet ihr unter ihn und dann findet ihr ihn unter strike2.de.
Genau.
So. Ja, das ist ja ein spannendes Thema.
In der Tat.
Sag
du erst.
Nein, weil ich glaube, dass wir beide und wahrscheinlich jeder da schon so viele Fehler auch gemacht hat im Online-Marketing und es ja total spannend ist, das mal zu beleuchten, was haben wir eigentlich so falsch gemacht bisher oder was sind so typische Fehler, die vielleicht auch bei Kunden aufgetreten sind und ihr da draußen davon profitieren könnt, denn einen Fehler muss man natürlich nicht unbedingt wiederholen.
Genau, an der Stelle. Es gibt genügend Möglichkeiten, eigene Fehler zu machen. Interessant ist, dieses Thema betrifft quasi alle Unternehmen. Keines ist fehlerfrei, egal ob Solopreneur oder ganz großes Unternehmen. Interessant ist, dass dieses Thema Fehler im Marketing, Fehler im Online-Marketing oft totgeschwiegen wird. Und wir versuchen heute mal und vermutlich auch in der nächsten Episode in 14 Tagen uns mal typische Stolperfallen anzusehen und natürlich dürfen auch Tipps nicht fehlen, wie man es vielleicht vermeiden kann. Also Kopfhörer auf, Notizbuch raus, los geht's.
Ja, ich glaube ja, dass das gar nicht nur Totschweigen ist, sondern dass vielen gar nicht bewusst ist, welche Fehler dort getan werden, weil sie das gar nicht erkennen können, wo ein Fehler passiert ist oder nicht, oder man gar nicht vielleicht so im Kopf hat, dass es ein Fehler ist. Also sowas, was mir ganz typisch immer wieder begegnet, ne, wenn ich mit Neukunden spreche, die sagen, das haben wir schon probiert, das hat nicht funktioniert. Ne, und man schiebt dann gerne das Nicht-Funktionieren von Marketing auf Kanäle, auf Zielgruppen, auf Menschen oder auf irgendwelche Externalitäten, weil gerade schönes Wetter ist, war niemand am Rechner und hat leider nicht gekauft irgendwie. Und man hat dann plötzlich einen Grund dafür, dass es nicht funktioniert hat, dass man selber es hätte aber vielleicht anders machen können. Das ist ja die spannende Frage. Habe ich mir eigentlich tief genug Gedanken zu einem bestimmten Bereich gemacht? Weil am Ende sind nie die anderen schuld. Wenn wir Marketing machen, sind wir selber für verantwortlich, ob das funktioniert oder nicht. Und da können wir auch niemandem die Schuld geben.
Naja, wir können dem Kunden die Schuld geben, dass er nicht so reagiert hat, wie wir das geplant haben. Und wir können immer den sozialen Netzwerken die Schuld geben, weil die immer alles gegen uns machen.
Ja, oder Agenturen und dem Wetter könnte man auch die Schuld geben.
Ja, auch. Ja. Und der allgemeinen Situation und
dem Podcast Marketing Masterminds, weil sie Unsinn erzählt haben, den könnte man auch die Schuld geben.
Genau. Jetzt muss man dazu sagen, Marketing ist nun mal kein exakter Wissenschaftszweig. Es geht anders als in den Wissenschaften viel darum, Annahmen zu treffen, ohne dass wir sie danach wirklich so entscheiden können, dass wir sagen, das ist jetzt wirklich Fakt. Insofern dass wir Fehler im Marketing machen, ist ganz normal. Blöd ist, wenn wir nicht daraus lernen, weil dann sparen wir beim nächsten Mal weder Zeit noch Geld noch Nerven, sondern machen den gleichen Fehler immer wieder. Und das, was Stefan eben gesagt hat, wir lernen nicht nur aus unseren eigenen Fehlern, sondern als Marketingberater natürlich auch den Fehlern, aus den Fehlern, die wir bei Kunden sehen. Und ja, wir versuchen heute mal ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, wie man vielleicht auch in Zukunft präventiv handeln kann und insgesamt ein bisschen smarter mit diesem Thema umgeht.
Ja, Andreas, dann lass uns doch vielleicht direkt mal in Vorleistung gehen und wir sprechen mal über unsere größten Fehler, die wir im Online-Marketing oder im Marketing gemacht haben. Was war denn so dein großer Fehler?
Naja, also Marketingberater an sich machen ja nie Fehler, ist klar. Mm-mm. Mm-mm. Aber wenn ich mir denn einen rauspicken sollte, ein Fehler war ganz sicher, dass wir das Thema Social Media sehr schnell für relevant erkannt haben, für unsere Kunden, dann auch für uns. Und dann habe ich in allen Social Media Kanälen erstmal Accounts angelegt und habe gedacht, das kann ich doch super für die Heldenhelfer nutzen. Wir schulen ja auch im Bereich Social Media und ja, wie man sehr schnell feststellen kann, da verläuft man sich gerne. Das ist so wie ein Haus, wo man ganz viele Türen aufmacht oder ganz viele Türen einbaut und sie dann auch aufmacht. Und dann kommen die Leute in die Empfangshalle und merken, sie werden da überhaupt nicht in Empfang genommen, weil man verliert den Überblick. Man kann nicht 6, 8, 10, ich glaube, bei uns waren es dann irgendwann 12 Kanäle parallel bedienen. Und ja, das ist so ein ganz typischer Fehler. Kostet ja nichts und Accounts anlegen geht schnell, aber war keine gute Idee. Haben wir dann auch wieder ein Stück weit zurückgebaut. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich glaube, die Motivation, den Fehler zu machen oder die Ursache, den Fehler zu machen, ist ähnlich. Ich glaube, das geht ganz vielen auch so, die sich gerade am Beginn ihrer Selbstständigkeit, sage ich mal, so eine Übereuphorie entwickeln und dann plötzlich überall sein möchten. Also mein größter Fehler oder ist ja immer schwierig, ne? Das ist ja das, was wir gesagt haben, ist immer eine Frage. Wahrscheinlich habe ich viel mehr Fehler gemacht, als mir tatsächlich auch klar ist. Aber wenn ich so drüber nachdenke, hätte ich mir wahrscheinlich viel früher über das Thema Zielgruppe, Erwartung der Zielgruppe, Bedürfnisse der Zielgruppe Gedanken machen müssen. Bei mir hat sich alles um mein Produkt gedreht, um meine Dienstleistung gedreht und ich dachte ja, alle Unternehmen, das muss schon irgendwie super funktionieren und es hat bestimmt 2 Jahre gedauert, bis ich in so einer Spur drin war, wo ich gesagt habe, ja okay, jetzt hast du dich gefunden, hast deine Dienstleistung gefunden, du kannst Prozesse um deine Dienstleistung stricken. So in der Anfangszeit hat man irgendwie ja alles genommen, was irgendwie geht, weil man irgendwie sich gar nicht darüber im Klaren war, was braucht der Kunde. Eigentlich habe ich mich auf die Kunden verlassen, dass die mir sagen, was sie brauchen. Aber das ist natürlich aus der heutigen Perspektive irgendwie nicht gut gewesen, weil die oftmals aus dem Online-Marketing gar nicht wissen, was sie brauchen. Sie wissen ja am Ende gar nicht mal, was es eigentlich alles gibt im Online-Marketing. Ja, das würde ich sagen, das hätte ich definitiv besser machen können.
Ja, damit sind wir eigentlich auch schon bei einem Thema, was wir bei unseren Kunden natürlich auch ganz häufig beobachten. Das ist die fehlende Zielgruppenkenntnis oder auch die beabsichtigte Entscheidung, ich bin erstmal für alle da. Also vielleicht noch für alle Privatkunden oder für alle Businesskunden, aber häufig hört es dann da auch schon auf. Und ja, wenn wir nicht genau wissen, wen wir erreichen wollen, ist es auch schwierig, zielgruppengerechtes und zielgenaues Marketing aufzusetzen. Und ich stelle das immer wieder fest, das ist eine Angst davor, sich einzuschränken. Vermeintlich, weil man dann glaubt, wenn ich mich einschränke, verliere ich ganz viel Potenzial, verliere ich auch entsprechend Umsatz und damit auch Gewinn. Und das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Also man muss sich jetzt nicht eine ganz, ganz spitze Nische suchen. Aber die Idee, für alle Unternehmen was anbieten zu können, mag zwar theoretisch vielleicht zutreffen, ist aber in der Praxis gar nicht umsetzbar. Und je kleiner ein Betrieb ist, umso schwieriger wird das. Da kommen wir sicherlich auch nochmal bei dem Thema Positionierung gleich drauf. Aber hier fängt schon mangelnde Zielgruppenkenntnis an, sehr schnell sich zu rächen.
Ja. Also das ist tatsächlich so, ne? Das ist, wenn man versucht, im Prinzip, sag ich mal, in der Kommunikation alle anzusprechen, dann wird sich da niemand wohlfühlen in dieser Ansprache. Und je fokussiert ihr eure Zielgruppen ansprecht, umso mehr werdet ihr sie anziehen am Ende auch. Ne? Ich habe ein schönes Beispiel aus den letzten Wochen. Ein Bekannter von mir, das ist ein Führungskräfte-Coach. Der macht momentan auch nochmal das Thema, was wir in den letzten Folgen hatten, Positionierung. Und bei dem Thema Positionierung wird ihm auch immer klarer eigentlich, wer seine Zielgruppe ist. Und bei ihm geht's vor allem, sage ich mal, um dieses Thema Anerkennung von Mitarbeitenden ihm gegen den Chef gegenüber. Ne? Das ist im Prinzip so sein Thema. Und er hat das nochmal stärker fokussiert und hat gesagt, okay, ich fokussiere mich auch nur auf männliche Führungskräfte und nicht mehr auf weibliche. Ne? Und das hat keine 2 Wochen gedauert und dann hat er Anfragen bekommen von Frauen, witzigerweise, die gesagt haben, mein Mann könnte dich gebrauchen. Ne? Also allein dieser Fokus auf die Männer hat plötzlich was ganz anderes bewirkt im Marketing. Klar, wenn jetzt Anfragen kämen, dann würde er auch Frauen coachen. Und die Frage ist, wen möchte ich mit meinem Marketing erreichen? Wen möchte ich meine Botschaften senden? Und je konkreter das ist und umso klarer ist es dann auch auf der Gegenseite. Im Prinzip, bin ich gemeint oder bin ich nicht gemeint? Ne? Das wickeln wir im Marketing üblicherweise über das Thema Personas ab, wo wir Personas definieren. Und da, glaube ich, steckt mehr Magie drin, als man vielleicht erstmal sieht. Viele finden das so ein bisschen absurd und lächerlich, wenn man so Personas-Workshops macht. Man sagt, ja, das ist ja jetzt nicht echt und was ist das für ein Bild und warum braucht die jetzt einen Vornamen etc. Aber das hat schon so seinen Sinn, die Erwartungen und Bedürfnisse seiner Zielgruppe gut zu kennen oder sich auch mal zu überlegen, löse ich mit meiner Dienstleistung überhaupt ein Produkt, ein Problem innerhalb meiner Zielgruppe. Ne? Also da mal zu sagen, was löse ich denn da tatsächlich? Und das gibt ja dann ganz viel Stoff nachher für die Kommunikation. Zum Beispiel dann auch in den sozialen Netzwerken, in denen man dann unterwegs ist, zu sagen, okay, welche Botschaften muss ich denn aussenden? Was löse ich denn tatsächlich eigentlich für ein Problem? Also war auch ein Thema, wo ich lange nicht drüber nachgedacht habe im Prinzip. Was ist eigentlich das Problem meiner Zielgruppe, was ich löse? Ne? Und das ist ja dann nachher für die Botschaft extrem wichtig.
Das setzt halt einen Perspektivwechsel voraus, dass wir mal aus unserer Ich- oder Wir-Perspektive rausgehen und nicht immer in den Kategorien denken, wer sind wir, was können wir, was machen wir, was bieten wir an, sondern sich mal in die andere Person, in diesem Fall dann eine Persona möglicherweise, hineinversetzen und überlegen, von was für Voraussetzungen gehen die aus, was für Erfahrungen haben die schon, wie konkret ist deren Problembewusstsein, warum begeben die sich jetzt auf die Suche. Und warum sollen sie dann mit ihrem spezifischen Problem am besten zu mir kommen? Und das fällt uns generell schwer. Das kennen wir von jeder Diskussion, die wir auch privat, aber eben auch beruflich haben, die Rolle des anderen einzunehmen und mal die Welt aus seinen oder ihren Augen zu sehen. Und das hilft hier wirklich, weil diese abstrakten Zielgruppenbeschreibungen, ich sehe das bei uns, wir arbeiten ja viel für das Gastgewerbe, also auch für die Hotellerie. Und wenn ich dann frage, ja, was ist denn die Zielgruppe? Ja, B2B, wir wollen Geschäftsreisende ansprechen. Nur bei Geschäftsreisenden haben wir eine irre hohe Spanne. Das geht von der Vorstandsvorsitzenden bis hin zum Monteur, der halt irgendwo in einem fremden Ort eine Übernachtungsmöglichkeit braucht, während er da auf Montage ist. Das sind alles businessgetriebene mögliche Gäste. Aber man kann sich schon zwischen der Vorstandsvorsitzenden und dem Monteur eine Menge vorstellen, was die eher trennt als verbindet, sodass also die abstrakte Zielgruppe Businessgäste überhaupt nicht hilfreich in dem Fall ist. Und das löst eben die Persona oder das Persona-Modell, wer es genauer wissen will, Buyer-Persona, also die Käufer-Person, ist das Stichwort, nach dem man gucken kann. Das hilft dabei, konkrete Steckbriefe, greifbare Steckbriefe zu erarbeiten. Und das hat, so wie du es eben gesagt hast, Stefan, eben eine Auswirkung auf die Inhalte, die ich kommunizieren will, aber auch auf die Tonalität. Weil dann weiß ich auch, welche Sprache sprechen die und was hören die gerne und worauf möchten Sie im ersten Appell vielleicht nicht gestoßen werden? Also wir dürfen auch keine Ängste schüren. Wir dürfen nicht mehr Fragen als Antworten aufwerfen. Und dabei hilft Persona ungemein. Und wer jetzt glaubt, naja, eine Persona habe ich im Kopf und es langt mir, dem sei gesagt, Personas hat man in der Regel mehrere, selbst Solopreneure und Preneurinnen werden zwei, drei Personas sicherlich nebeneinander haben und je größer eine Firma oder auch je größer das Angebot ist, umso höher steigt die Zahl der Persona-Steckbriefe.
Was im Übrigen ja nicht bedeutet, dass man nur eine Persona haben darf, ne? Oder wenn wir sagen Fokussierung, dass man sagt, man darf sich nur auf eine fokussieren. Das kommt ein bisschen ja drauf an, in welchem Kanal ich unterwegs bin und was ich mache. Reden wir über die Webseite, reden wir über Social Media oder reden wir über Google Ads Anzeigen, völlig unterschiedliche Möglichkeiten. Hab ein Beispiel auch aus der Praxis, was wir in den letzten Wochen hier diskutiert haben und weil du gerade sagtest, Hotellerie ist nämlich genau Hotellerie. Das ist ein Wellnesshotel auf der grünen Wiese, relativ groß. Viele Generationen wird dieses Hotel schon betrieben und wie diese Hotels so sind, da wird angebaut und angebaut und angebaut und dann sind die ziemlich groß. Und die haben sich als Wellnesshotel eigentlich bisher immer konzentriert auf Frauen mittleren Alters, Frauengruppen, die am Wochenende einfach, was weiß ich, mal so Yoga machen wollen, Wellnessanwendungen machen wollen, dabei vielleicht ein Prosecco trinken, ne? Also so klassische Mädelsausflüge, sage ich mal. Und jetzt kam die Idee, ja, wir haben jetzt auch einen Hundeplatz gemacht und jetzt sind wir auch für Besucher mit Hunden geeignet. Und dann kam noch die Idee, und eigentlich wollen wir ja nicht nur Mädelsgruppen, sondern wir möchten auch Singles. Wir machen auch noch irgendwie Solo-Angebote irgendwie, wo ich dann sage, kann man machen, ja, und das ist, ich finde das super mit dem Hundeplatz. Aber was schreiben wir denn jetzt auf die Startseite? Wer seid ihr denn jetzt eigentlich, ne? Mhm. Und wenn wir jetzt auf diese Startseite draufschreiben, wir sind für Frauengruppen, wir sind auch für das Hundehotel und wir sind auch für Single-Reisen, dann fühlt sich wieder nachher keiner angesprochen. In den Google Ads Kanälen kann ich das natürlich differenzieren. Da kann ich wieder sagen, okay, ich konzentriere mich genau auf diese drei Personas, ich entwickle die und konzentriere mich da drauf. Das heißt, aber in diesem Prozess, wann kommuniziere ich eigentlich an wen, kommt ihr ja erst, wenn ihr euch einmal darüber Gedanken gemacht habt, wer sind meine Zielgruppen und was für Personas habe ich in diesen Zielgruppen. Und dann im nächsten Prozess ist dann die Frage, okay, wie positioniere ich mich auf meiner Webseite? Wie positioniere ich mich mit den Social Media Kanälen? Wie positioniere ich mich mit Google Ads? In vielen Kanälen, wie zum Beispiel Webseite oder auch Social Media, ist das nicht so einfach, sich auf mehrere Personas zu konzentrieren.
Ja. Und das Problem dabei ist ja, also bei der unklaren oder gar nicht vorhandenen Positionierung oder sehr vielschichtigen Positionierung, wenn keiner da draußen weiß, für was der eigene Betrieb und die eigenen Leistungen stehen, dann bleibt man beliebig. Und beliebig ist in der Auswahl, die ein potenzieller Kunde danach treffen muss, immer ein Manko, weil er sagt, irgendwie von denen habe ich kein klares Bild gewonnen. Und ich fühle mich von einer anderen Marke, die sehr präzise positioniert ist und die mich gut angesprochen hat, wo ich mich gut aufgehoben fühle, von der fühle ich mich natürlich auch eher angezogen. Und das ist nicht nur ein Vorteil im Marketing, dieses angezogen werden, aber auch bestimmte Leute auf Distanz halten, ist auch wirtschaftlich von Vorteil. Denn die Positionierung funktioniert dann so ein bisschen wie ein Magnet. Also zieht die richtigen, gewünschten und wirtschaftlich auch interessanten Kunden für den Betrieb an, um auf der anderen Seite mit dem Minuspol auch die richtigen Leute fernzuhalten und die falschen für den Betrieb, falschen Leute fernzuhalten. Und wenn man das schafft, dann tut man sich auch einen Gefallen, weil es gibt nicht diese elendlangen Diskussionen über Angebote. Es gibt keine Querelen später bei der Rechnungsbezahlung. Es wird nicht immer in das Paket noch vom Kunden was reingebaut, wo er sagt, das muss aber da eigentlich auch noch mit drin sein. Also Leute, die zu unserem System, zu unserem Mindset, zu unserer Vorgehensweise und Philosophie nicht passen, die kann ich dann halt ein bisschen fernhalten und mich auf die konzentrieren, mit denen ich gerne arbeite. Und das wird in so einer Bayer-Persona durchaus beschrieben. Wir sprechen gerne, von Norbert weiß ich das auch gerne, von Wunschkundenprofilen. Und ich glaube, da macht es schon relativ klar, warum es sich lohnt, darüber Gedanken zu machen.
Vielleicht ein Fehler, glaube ich, oder es ist immer schwierig, so Fehler klingt immer so brutal hart, der vielleicht da ganz gut anschließt und der da auch ganz gut passt, weil ich da auch gerade die letzten Tage eine Diskussion hatte mit einer Solopreneurin. Und du das eben so schön gesagt hast, wen ziehe ich denn da an? Na, also wie gehe ich ins Marketing rein? Konkreter Fall an der Stelle sehen wir auch, wenn wir zugeschüttet in den sozialen Netzwerken, hier ist ein kostenloses Webinar, besuch doch dieses Webinar und da lernst du ganz viel schon mal zu dem Thema XY mit der Idee, darüber Kunden zu akquirieren. Ja? Das ist prinzipiell ist es auch nicht verkehrt, ne? Das kann man schon auch machen. Die Frage ist nur, bist du dir deines Zieles im Klaren darüber, was du damit möchtest? Möchtest du hier Wissen weitergeben oder möchtest du Kunden bekommen? Wenn du Wissen weitergeben möchtest, dann ziehst du Leute an, die kostenlos Wissen haben wollen. Das werden in der Regel, wird da nicht viel Potenzial für deine Kunden sein. Also bietest du etwas Kostenloses an, ziehst du auch Menschen an, die gerne kostenlos Wissen haben möchten. Also auch hier gleich sich darüber klar zu machen, Thema Ziele. Was für Ziele habe ich mir eigentlich gesetzt für die bestimmten Marketingmaßnahmen und diese Ziele inhaltlich auch konsequent zu verfolgen. Und dann so ein Webinar, wenn ich sage, ich möchte eigentlich Lead-Generierung daraus machen, also möchte Kundenanfragen irgendwie generieren, dann zu sagen, okay, ich überlege mir auch, wie inhaltlich dieses Seminar aufgebaut ist, dass es nachher zu einer Kundenanfrage führt. Ne? Da brauchst du halt irgendwie so einen Cliffhanger am Ende. Es geht nicht drum, auch hier Ego-Thema zu sagen, okay, möglichst viel Wissen irgendwie reinzupacken, weil dann ist dein Angebot, du kriegst hier Wissen kostenlos und dann wirst du Menschen anziehen, die sagen, ist ja super, ich wollte dich sowieso kostenlos haben. Jetzt sollen die nachher bezahlen? Schwierig, wird schwierig ja. An der Stelle.
Und wenn man sich das mal klar macht anhand dieser eben skizzierten Maßnahme eines Webinars, dann kann man sich auch mal drüber Gedanken machen, fängt das nicht eigentlich schon viel früher an? Und wir haben vor etlichen Episoden mal das Thema Namensfindung und Namensgebung für unsere Marke gesprochen. Und da schließt sich ja dann irgendwann auch das Visuelle an. Also wie gebe ich dem ganzen Namen dann auch ein Erscheinungsbild, also ein Logo. Wenn ich da nicht schon aufpasse, kann genau dasselbe passieren. Es reagieren die falschen Leute drauf oder es reagiert gar niemand drauf. Also Namen, die schwer auszusprechen sind, Logos, die irgendwie nach Clipart aus den 90ern aussehen, hilft alles nichts. Wir hatten mal ein Beispiel eines Gasthofs. Die haben in verschiedenen Kanälen verschiedene Logos für ein und dieselbe Marke benutzt. Jetzt ist ein Gasthof erstmal eine klare Aussage, aber ein Gasthof kann halt eben sehr altertümlich sein, kann sehr einfach, preisgünstig sein, kann aber auch durchaus moderne Ansätze haben. Und diese drei verschiedenen Logos, die parallel nebeneinander benutzt haben, signalisierten genau diese, wir sind eigentlich für alles da. Und dann habe ich die gefragt, wie kommt das denn? Also ich komme rein in das Haus und über dem Eingang hängt ein Logo und das sieht aus, als wäre es irgendwo auf einer Ritterburg ausgeliehen worden. Dann komme ich aber rein und merke, so ist der Gasthof überhaupt nicht. Und dann gucke ich in die Speisekarte oder schon auf den Anwand der Speisekarte und da sehe ich ein anderes Logo. Und wenn ich mir auf der Internetseite das Logo angucke, ist es nochmal anders. Dann habe ich gefragt, wie kommt das zu so einem Durcheinander? Und dann sagte mir die Chefin, naja, das alte Logo, was wir noch von den Vorgängern übernommen haben, das haben wir halt gelassen, weil es kostet so viel Geld, diese Leuchtreklame sozusagen über dem Eingang auszutauschen. Dann haben wir uns aber ein neues Logo gemacht und das fand aber der Grafikdesigner, der die Webseite gestaltet hat, nicht so gut und sagt, ich mache euch mal einen neuen Vorschlag. Und so blieb jedes Logo auf seiner Stufe stehen, also die Leuchtreklame über dem Eingang, die Speisekarte, die sie selber machten und der Internetauftritt, der von einem Externen umgesetzt wurde. Und jeder fand es okay, dass da das jeweilige Logo noch bestehen bleibt. Das führt aber weder zur Markenklarheit noch zur Markenwahrheit. Und wenn man es genau nimmt, kann eine gewünschte Positionierung nicht durch drei wirklich unterschiedlichste Logos zum Ausdruck gebracht werden. Und da hilft es auch nichts, immer mal die Unterzeile, also den Claim oder den Slogan zu wechseln. Das tut nicht gut. Also ungeschickte Namen, ungeschickte Logos, mehrere Logos und möglicherweise ein generell fehlendes Designkonzept gehören sicher zu den Fehlern, die gerade schon eingeführte Marken kennen. Große Marken haben dafür eine Abteilung, die sich um sowas kümmert, da passiert das nicht. Aber wenn man ein kleiner Familienbetrieb ist, dann kann sowas durchaus vorkommen.
Jetzt haben wir ja über die Personas gesprochen, ne? Also wer ist meine Zielgruppe? Welche Botschaften sende ich? Wen ziehe ich daraufhin an? Jetzt hast du das Thema Design aufgemacht. Was hältst du davon, Andreas, wenn wir uns in der nächsten Folge damit nochmal einsteigen und sagen, okay, wir sprechen nochmal über das Thema Design, Logo. Was kann, also ich glaube, das ist sehr, sehr verständlich, was du eben gesagt hast, aber sagt, okay, drei unterschiedliche Logos, da stimmt irgendwie was nicht. Aber dass wir dann nochmal eine Folge machen, ich glaube, es gibt noch ein paar andere Punkte, die wir vielleicht auch nochmal glatt ziehen sollten. Mir fallen da auch noch zwei, drei Sachen definitiv ein. Ja. Eins ist, was wir schon immer hier haben, Ziele.
Genau. Und richtige Kanalwahl. Richtig. Und die Webseite als Zentrum von ganz vielen Dingen und die Suchmaschinenoptimierung. Ach, man kann so herrlich
alles viele in Daten Fehler machen. Erfassen und Daten auswerten.
Ja. Also, wenn ich Zeit habe beim nächsten Termin, bin ich gerne wieder dabei.
Sehr gut. Andreas, hast du noch einen Pick mitgebracht?
Ja, habe ich. Jetzt muss ich gerade mal hier umschalten in mein Fenster, wo ich dachte, dass ich die Picks abgelegt habe. Ja, da. Und zwar habe ich ein Angebot gefunden, das möglicherweise für euch da draußen ganz interessant ist. Und zwar nennt sich der Anbieter Guide, aber mit Doppel-D, also G-U-I-D-D-E. Und Guide ist eine KI, mit der man auf, finde ich, ziemlich magische Weise beeindruckende Onboarding-Dokumente, Videos, Notizen, Anleitungen erstellen kann. Und das Schöne ist, man kann das kostenlos ausprobieren, also nicht nur zeitlich befristet ausprobieren, sondern es gibt eben einen kostenlosen Kanal, da kann ich bis zu 25 Anleitungsvideos erstellen, da kann man sich schon mal richtig austauschen und austoben. Und wenn man sagt, das ist genau richtig für mich, sowohl um Kunden, aber auch um das eigene Team auf Vordermann zu bringen und zu schulen, dann könnte man auch auf die Pro-Version und wechseln. Und da reden wir über $16 im Monat, also auch keine Rieseninvestition. Aber ich würde erstmal mit der freien Variante anfangen. Das fand ich ausgesprochen interessant. Guide mit Doppel-D geschrieben, guide.com ist die Webseite.
Wow, 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 es gibt so viele KI-Tools. Es ist unglaublich, was sich da tut. Ich habe auch einen KI-Pick mitgebracht. Vielleicht ein bisschen noch bodenständiger, weiß gar nicht, ob man das so nennt, und zwar ein ganz klassisches Large Language Model, ähnlich wie ChatGPT von OpenAI. Ich weiß gar nicht, ob wir hier mal drüber gesprochen haben oder ob wir es auch schon mal gepickt haben. Bei den Picks sehe ich es jetzt zumindest nicht. Ich würde gerne mal Mistral picken, Le Chat. Ein Large Language Model von, wie man vielleicht schon am Namen erfährt, aus Frankreich. Und ist ein europäisches Modell, ist auch echt qualitativ auf einem Level wie alle anderen auch, also wie ChatGPT, Gemini, Claude von Anthropic. Der große Vorteil ist natürlich bei Mistral, dass es in Europa ist, dass es damit europäischen Datenschutzrichtlinien unterliegt und auch, dass alle Daten in Europa gespeichert werden, was uns später dann, wenn wir es wirklich auch beruflich nutzen wollen, extrem viel Vorteile beim Thema Datenschutzgrundverordnung, also DSGVO, bringt. Wir wechseln momentan tatsächlich auch für Kundenprojekte von OpenAI rüber zu Mistral, genau aus dem Grund. Und ich habe so ein bisschen Angst, so wenn ich so das erste Vierteljahr sehe von 2025, bin mir nicht so sicher, ob nicht jemand in der Administration Trump irgendwann auf die Idee kommen könnte, uns irgendwas in Europa mal abzuschalten aus irgendwelchen Gründen. Und wenn die uns ChatGPT abschalten und alle Unternehmen ihre Tools irgendwie auf ChatGPT aufgebaut haben, wäre es vielleicht ganz cool, eine Alternative zu haben. Und deswegen als Alternative der Pick Mistral. Und die Picks, die packen wir in die Shownotes rein.
Das machen wir.
Andreas, war's, oder?
Ja, wenn ihr jetzt angefixt seid zum Thema Fehler im Marketing, dann hört in 14 Tagen wieder rein in die nächste Episode. Und bis dahin wünsche ich euch, bleibt neugierig und heldenmutig, euer Andreas.
Und auch von mir viel Erfolg bei allem, was ihr tut, euer Stefan. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.